Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs. Nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit. Gewissheit. Durchdrungen sein. Freude. Friede. Gott Jesu Christi. Diese etwas fragmentartigen zusammengestellten Worte stammen aus dem berühmten Memorial des französischen Mathematikers und Philosophen Blaise Pascal. Einige von euch haben vielleicht schon einmal davon gehört. Dieses Memorial, Memo, kennen wir heute auch dieses Wort, dabei handelt es sich um einen Text auf einem schmalen Papierstreifen, Pergamentstreifen, den Pascal bis zu seinem Tod offensichtlich immer wieder neu in das Futteral seines Rockes eingenäht hat. Und ein Diener hat nach dem Tod von Pascal, der übrigens sehr jung mit 39 Jahren verstorben ist, ein Diener hat das zufällig im Futteral des Rocks entdeckt. Die Entstehung dieses Memorials ist genau datiert von Pascal selbst. Jahr der Gnade 1654. Montag, den 23. November, Tag des heiligen Clemens, Papst und Märtyrer und anderer im Martyrologium. Vorabend des Tages des heiligen Chrysogonos, Märtyrer und anderer. Seit ungefähr abends 10:30 bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht Feuer in Großbuchstaben geschrieben. Dieser begnadete Mathematiker, er war ein mathematisches Wunderkind, kann man sagen. Dieser begnadete Mathematiker hat eine tiefgreifende Gottesbegegnung gehabt. Verbunden mit Feuer. Es erinnert ein bisschen an Mose, als er da in der Wüste dem brennenden Dornbusch begegnet ist. Gott im Feuer. Und schon damals bei Mose war es der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der da dem Menschen Mose begegnet ist. Und Pascal hat hinzugefügt, nicht der Philosophen und Gelehrten Gott. Er war selbst ein Philosoph. Und wir könnten einen Moment darüber nachdenken, was ist das denn für ein Gott, den die Philosophen und Gelehrten haben? Es gab und gibt natürlich unzählige Versuche, Gott zu denken oder gar ihn zu beweisen oder vielleicht im Gegenteil zu leugnen. Die Philosophen beschäftigt allerdings seit jeher zunächst einmal vielleicht eher sogar die Frage nicht nach Gott, was ist Gott, wer ist Gott, sondern die Frage nach dem Menschen. Die ist viel naheliegender. Was ist der Mensch? Und dann kommt vielleicht erst die Frage nach Gott. Was ist der Mensch? Und sicher hat sich der eine oder die andere von uns irgendwann einmal auch diese Frage gestellt. Was ist der Mensch in seiner Kleinheit? Inmitten oder, wie manche behaupten, am Rande eines gewaltigen Kosmos, eines gewaltigen Universums. Was ist der Mensch angesichts der Naturgewalten? In Pakistan zum Beispiel, wo die Menschen unter dieser Flut leiden. Was ist der Mensch im Hinblick auf Umwälzungen geschichtlicher Art, die die Erde immer wieder überzogen haben? Kriege, Völkerwanderungen. Was ist da der Mensch, der einzelne Mensch? Was ist der Mensch mit seinen Fähigkeiten, mit seiner Fähigkeit zum Guten wie zum Bösen? Also das Phänomen des Bösen. Das sind Fragen, die die Philosophen immer schon beschäftigt haben. Ich bin zurzeit dabei, ein Buch zu lesen, bin allerdings erst ganz am Anfang, von einer amerikanischen Philosophin, Das böse Denken. Und sie stellt die These auf, dass die moderne Philosophie, die also so mit der Aufklärung begonnen hat, eigentlich nur denkbar ist aufgrund dieses Phänomens des Bösen. Das Nachdenken über das Böse. Wie konnte zum Beispiel Auschwitz passieren? Oder ein Ereignis, das sie nennt im 18. Jahrhundert, das große Erdbeben von Lissabon, wo das Weltbild der Menschen durcheinander gekommen ist. Wie kann so etwas passieren? Und was ist der Mensch in all dem? Auch den Mathematiker Blaise Pascal hat die Frage nach dem Menschen zum Philosophen werden lassen. Man muss sich selbst erkennen, hat seine Devise gelautet. Und es ist eine übernatürliche Verblendung zu leben, ohne danach zu suchen, was man ist. Eigentlich undenkbar, so dahin zu leben. Man muss danach suchen, was man ist. Freilich, der Mensch muss nicht nur über sich selbst nachdenken, sondern auch über das, was um ihn herum geschieht. Woher kommt alles, was ist? Und Philosophen sind ja zum Teil so weit gegangen, dass sie das, was uns umgibt, sogar in Frage gestellt haben. Gibt's dieses Podium hier überhaupt, dieses Mikrofon? Gibt's die Sessel hier im Raum? Ist das nicht alles eine Einbildung? Und ein berühmter Philosoph, Descartes, ist dann darauf gekommen, er sagt, ich denke, also bin ich. Ich kann das alles denkerisch erfassen, also muss es und muss vor allem ich auch sein. Aber ich will keine Philosophievorlesung hier halten, da bin ich auch viel zu wenig gescheit dafür. Aber das sind Fragen, die Menschen immer wieder beschäftigt haben. Warum geschieht das, was geschieht? Ist das alles Zufall? Oder geschieht es mit einer gewissen Notwendigkeit? Und wenn zweiteres gilt, wer oder was steckt dann dahinter? Und da entsteht unweigerlich natürlich die Frage nach Gott. Wer oder was immer man sich darunter vorzustellen hat. Und ich möchte nur zwei berühmte Vorstellungen, es sind geradezu Kategorien, nennen, die uralt sind und die doch bleibend aktuell sind, wie man sich Gott vorgestellt hat und eigentlich auch immer noch vorstellt. Das eine ist unter dem Stichwort Pantheismus zusammenzufassen. Und der Pantheismus sagt, kurz erläutert, Gott ist in allem. Alles ist Gott. Die New Age-Bewegung, von der man heute schon nichts mehr hört, die irgendwie mal für großes Aufsehen gesorgt hat, war genau eine Bewegung, die das gesagt hat. Alles ist eins, alles hängt zusammen, alles ist göttlich, Gott ist in allem, alles ist Gott. Ich zitiere einen Vertreter dieses Pantheismus, er spricht davon, es gebe kein von der Materie und diesem Weltgebäude unterschiedenes göttliches Wesen. Und die Natur selbst, das ist die Gesamtheit der Dinge, sei der einzige und höchste Gott. Goethe hat ein bisschen auch mit dem Pantheismus wohl geliebäugelt, als ein berühmter Vertreter. Wenn man heute in Artikeln lesen kann, dass die Natur etwas weise eingerichtet hat oder dass die Evolution auf etwas abzielt, was passiert da? Es wird den Naturvorgängern eine geistige Größe zugeschrieben. Die Fähigkeit zu denken, etwas zu wollen, zu denken und zu lenken. Aber man ist weit entfernt davon, diese Größe als einen persönlichen Gott zu denken. Ich habe mir den Spaß gemacht und habe einmal im Internet ein bisschen da nach Zitaten gesucht und ich bin durchaus fündig geworden. Hans Jäckli, ein Unternehmer, schreibt in einem Artikel, Visionen schöpfen aus dem Bewusstsein der Unbegrenztheit, aus unserem Einssein mit allem, was ist. Also das klingt schon so ein bisschen in die Richtung. Die Evolution hat es weise eingerichtet, indem sie uns mit einer unstillbaren Sehnsucht nach diesem allumfassenden Bewusstsein versah, nach dem, was wir zum Beispiel Gott nennen. Oder Herbert Heuer, ein Verhaltensbiologe, die Evolution hat uns mit raffinierten Programmen für das Leben in Hierarchien und unter Alpha-Tieren ausgestattet. Also das ist so für die Berufswelt. Oder in einem eigentlich ganz schlichten Artikel über Partnerschaft und wahre Liebe. Von unserem Verstand anscheinend nicht kontrollierbare Instinkte, von der Natur weise eingerichtet, weil dies eben der Erhaltung der Art dient, scheinen uns vollkommen zu beherrschen und verändert das gesamte Denken und Handeln. Und so weiter und so weiter. Aber auch im Volksglauben, beziehungsweise man müsste sagen im Aberglauben, finden sich solche pantheistischen Elemente, dass alles irgendwie beseelt, göttlich durchdrungen ist oder mit irgendwelchen geistigen Mächten durchdrungen ist. Wenn man zum Beispiel Steinen heilende Wirkung zuschreibt oder wenn man mittels Feng Shui böse und gute Geister beeinflussen möchte, beziehungsweise vor allem die bösen Geister aus seinem Wohnbereich raushalten möchte. Da reicht es dann schon, wenn man irgendwas ins Fenster hängt oder ein Zimmerbrunnen und dann. Aber das ist genau dieses Denken. Alles ist irgendwie beseelt, in allem ist irgendetwas Göttliches. Die zweite grundlegende Vorstellung ist die des Deismus. Und der Deismus sagt kurz gefasst, Gott ist wohl der Initiator der Schöpfung. Er hat sich aber danach zurückgezogen und er nimmt keinen Einfluss auf den Weltlauf. Es ist die Rede vom unbewegten Beweger. Leibniz, Voltaire waren berühmte Vertreter dieses Deismus. Leibniz etwa spricht von Gott als einem Uhrmacher, der das von ihm hergestellte Uhrwerk nur in Gang gesetzt hat, aber von dem Augenblick an läuft dieses Uhrwerk von selbst weiter und braucht kein weiteres Eingreifen oder Aufziehen oder so des Uhrmachers. Auch da können wir wieder die moderne Naturwissenschaft heranziehen. Da gibt es dieses Modell, diese Theorie, diese Hypothese vom Urknall. Irgendein, ich glaube es war ein Journalist oder wer, der hat dann mal so die etwas süffisante Frage gestellt, und wer hat knallen lassen? Ja, für den Deismus kein Problem, natürlich, Gott, wer oder was immer das ist, der hat knallen lassen. Und dann ist das Ganze halt in die Luft geflogen und dann haben sich halt die ganzen Planeten gebildet und so weiter und so fort, wie es halt diese Theorie besagt. Überhaupt kein Problem. Am Anfang steht Gott, aber dann laufen die Dinge von selbst weiter. Blaise Pascal, der Mathematiker, hat in der Philosophie keine Antwort auf seine Fragen gefunden. Er schreibt einmal, nie erfassen wir das wahre Wesen der Dinge. Die Natur bietet mir nichts, was nicht Anlass zu Zweifeln und zu Unruhe wäre. Und ich muss gestehen, ich war jetzt auch ein bisschen unruhig, als wir all diese schönen Lieder gesungen haben, die ich auch von Herzen gerne singe. Über die betörende Schönheit der Natur. Aber daneben gibt es ja auch die verstörenden Ereignisse, Naturkatastrophen. Wir waren jetzt in Kärnten und haben dort Wasserfälle erlebt, waren in einer wunderschönen Klamm, haben das Wasser aus der Quelle genossen. Wasser ist so toll und sieht so schön aus. Und dann habe ich einen Stern, Illustrierte, mir gekauft, um über Pakistan nachzulesen und dann all diese Bilder von der Überschwemmung, auch Wasser. Was kann es Verheerendes anrichten? Es ist so betörend und es ist zugleich so verstörend. Und ich glaube, Philosophen haben schon ein Gespür dafür, das auch einmal zu akzeptieren, da mal stehen zu lassen und wirken zu lassen und nicht nur die schönen Seiten zu sehen und alles andere auszublenden. Pascal, nie erfassen wir das wahre Wesen der Dinge. Die Natur bietet mir nichts, was nicht Anlass zu Zweifeln und zu Unruhe wäre, weil es eben auch diese andere Seite gibt. Pascal hat nicht aus intellektueller Neugierde gefragt, sondern aus existenzieller Betroffenheit. Und das scheint mir immer wichtig, auch im Gespräch mit Menschen. Ist es intellektuelle Neugierde oder betrifft es einen? Pascal schreibt, wir brennen vor Begier, einen festen Stand und eine letzte beständige Grundlage zu finden, um darauf einen Turm zu erbauen, der sich ins Unendliche erhebt. Aber unser ganzes Fundament birst und die Erde öffnet sich bis zu den Abgründen. Und das war so sein Erleben bis zu jenem 23. November 1654, als Feuer, wir könnten auch sagen, Licht in Pascals Leben und Denken gefallen ist. Und fortan hat sein Denken und sein Leben eine völlig neue Richtung genommen. Und es war vor allem von einer Gewissheit geprägt, nach der er immer gesucht hatte. Darum steht in seinem Memorial zweimal hintereinander Gewissheit, Gewissheit. Und er sagt einmal, der Mensch ohne Gott existiert in der Ungewissheit über alles. In der Ungewissheit über alles. Der Glaube an Gott hingegen, er schließt Antworten auf die tiefsten Fragen. Aber welcher Gott ist das? Der Gott der Pantheisten? Der Gott der Deisten? Pascal hat den Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs gefunden. Ein wenig summarisch könnten wir sagen, der Gott der Bibel. Und von diesem Gott wird natürlich viel gesagt in der Bibel. Ich greife eine Stelle heraus, nämlich den Psalm 33, und ich möchte ihn uns komplett lesen. aus der Übersetzung der guten Nachricht. Jubelt dem Herrn zu, ihr alle, die ihr ihm gehorcht. Es ist gut, wenn die Redlichen ihn preisen. Dankt dem Herrn auf der Laute, spielt für ihn auf der zehnsaitigen Harfe, ich ergänze, und auf der sechsseitigen Gitarre. Singt ihm ein neues Lied, singt und spielt, gebt euer Bestes. Das Wort des Herrn ist verlässlich, er beweist es durch seine Taten. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, von seiner Güte lebt die ganze Welt. Durch das Wort des Herrn ist der Himmel entstanden. Die Gestirne schuf er durch seinen Befehl. Das Wasser am Himmel hat er in Wolken gefasst, die Fluten in Kammern eingesperrt. Vor ihm muss sich die ganze Erde fürchten und jeder Mensch in Ehrfurcht erschauern. Denn er spricht und es geschieht. Er gibt einen Befehl, schon ist er ausgeführt. Der Herr durchkreuzt die Beschlüsse der Völker. Er macht ihre stolzen Pläne zunichte. Doch was er selbst sich vornimmt, das führt er auch aus. Sein Plan steht für alle Zeiten fest. Glücklich das Volk, das den Herrn zum Gott hat, das er erwählt hat als sein Eigentum. Der Herr blickt vom Himmel herab auf die Menschen. Von dort oben, wo sein Thronsitz ist, beobachtet er alle, die auf der Erde leben. Er hat ihnen Verstand und Willen gegeben und weiß alles, was sie tun und treiben. Wenn ein König in der Schlacht den Sieg erringt, verdankt er das nicht seiner großen Armee, und wenn ein Krieger heil davonkommt, liegt es nicht an seinen starken Muskeln. Wer sich auf Reiterheere verlässt, ist verlassen. Auch viele Pferde mit all ihrer Kraft können den Sieg nicht erzwingen. Doch der Herr beschützt alle, die ihm gehorchen, alle, die mit seiner Güte rechnen. Er wird sie vor dem Tod bewahren und in Hungerszeiten am Leben erhalten. Wir hoffen auf den Herrn. Er hilft uns und beschützt uns. Wir freuen uns über ihn, denn auf ihn, den heiligen Gott, ist Verlass. Herr, lass uns deine Güte sehen, wie wir es von dir erhoffen. Ich weiß nicht, ob das beim Zuhören auch rausgekommen ist, auch so dieses, auf der einen Seite diese felsenfeste Gewissheit. Gott ist im Regiment, nichts geschieht ohne seinen Plan, und auf der anderen Seite dann auch dieses, wir hoffen auf den Herrn. Herr, lass uns deine Güte sehen, wie wir es von dir erhoffen. Das ist der Mensch in dieser Spannung auch, die ich auch gleich noch ein bisschen ausführen möchte. Was ist das für ein Gott, den ein Blaise Pascal kennengelernt hat? Den Abraham, Isaac und Jakob kennengelernt haben? Der Psalmbeter spricht zunächst einmal über den Schöpfergott. Den haben wir heute kräftig besungen. Sein Gott-Weltbild unterscheidet sich von dem der Pantheisten. Nicht die Evolution oder die Natur haben etwas weise oder raffiniert eingerichtet, sondern Gott in seiner Weisheit. Der Prophet Jeremia sagt einmal, die Götter, die Himmel und Erde nicht gemacht haben, müssen vertilgt werden von der Erde und unter dem Himmel. Im Grunde sind das ja alles Hirngespinste. Er aber hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Erdkreis bereitet durch seine Weisheit und den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand. Gottes Weisheit, Gottes Verstand steht hinter der Schöpfung. Und logischerweise trägt die Erde, trägt die Schöpfung Gottes Spuren. Nona, det der Wiener Song. Die Erde ist voll der Güte des Herrn, sagt der Psalm. Also es ist etwas von Gottes, ja, wie gehört haben, Kreativität, Fantasie, Behutsamkeit, Güte. All das ist natürlich auch sichtbar, logisch. Aber Gott geht nicht in seiner Schöpfung auf. Das ist nicht gleichzusetzen. Gott ist nicht die Schöpfung, sondern er steht ihr als Schöpfer gegenüber. Der Uhrmacher ist nicht die Uhr, um es ganz primitiv zu sagen. Und so sagt auch der Psalmist, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. Gott steht seiner Schöpfung aber gegenüber. Das hat Paulus auch in der berühmten Areopagrede, von der wir eingangs schon einen Vers gehört haben, genauso aufgegriffen. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm Menschen gebaut haben. Gott geht also nicht auf und geht nicht ein in den Begrenzungen, die wir ihm schaffen. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden, denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Und er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden könnten. Denn er ist ja jedem von uns nahe. Er ist jedem von uns nahe, aber nicht identisch. Und wenn manchmal so davon gesprochen wird, wir müssen den Gott in uns finden, in manchen Meditationsübungen wird das dann empfohlen, ja, sie sollen dazu dienen letztlich, dass wir das Göttliche in uns finden, dann ist Vorsicht geboten. Er ist uns nahe, er ist uns sehr nahe, aber er geht nicht in uns auf. Durch ihn leben wir, doch regen wir und sind wir, sagt Paulus, oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, wir sind sogar von seiner Art. Da gibt es tatsächlich eine Wesensverwandtschaft. Wenn wir Menschen aber von Gottes Art sind, dann dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche den Bildern aus Gold, Silber und Stein, die von Menschen mit ihrer Erfindungskraft und Kunstfertigkeit geschaffen wurden. Aller Götzendienst ist letztlich eine Form des Pantheismus. Weil Götzendienst, irgendeine Figur zu schaffen, die Propheten karikieren das ja im Alten Testament, Jesaja vor allem, eine Figur, auf die Gott reduziert wird. Gott wird in die Materie gezwungen. Dieser Satz, Gott ist in allem, dieser Satz macht Gott nicht groß, sondern macht ihn eigentlich klein. Gott ist nicht im Tempel zu sperren und schon gar nicht auf einen Götzen made by man zu reduzieren. Das wäre bestenfalls ein Westentaschengott, einer, den man einstecken kann. Als Ebenbild tragen wir etwas von dem Urbild in uns. Wir sind von seiner Art, ja, aber wir sind nicht identisch. So wie der Mond in sich keine Leuchtkraft besitzt, wenn er nicht von der Sonne angestrahlt wird, so können auch wir Menschen kein Ebenbild Gottes sein, wenn Gott uns nicht ansieht. Der Psalmbeter spricht über den Schöpfergott. Er spricht dann aber auch weiter über den Erhaltergott. Das Verhältnis Gottes zur Welt ist auch anders, als es die Deisten definieren. Gott hat die Schöpfung nicht angestoßen und überlässt sie dann sich selbst, sondern er erhält sie auch. Er hält die Wasser des Meeres zusammen, wie in einem Schlauch. Er sammelt in Kammern die Fluten. Goethe lässt seinen Faust sagen, drum habe ich mich der Magie ergeben, ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau alle Wirkenskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten kramen. Was die Welt im Innersten zusammenhält, das hat sowohl Naturwissenschaftler als auch Philosophen, und früher war das eigentlich ja sogar eine Zeit lang identisch, das hat sie beschäftigt. Was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält? Die Bibel sagt, es ist Gott, der die Welt im Innersten zusammenhält. Dieser Gott, jawohl, er thront wohl im Himmel. Aber er schaut auf die Erde. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Einige von euch kennen vielleicht diesen Song von Bette Midler, From a Distance. Und da heißt es dann im Kehrvers, God is watching us from a distance. Gott schaut so herunter auf uns. Aber der Gott der Deisten, der würde wahrscheinlich so mit dem Fernglas, vielleicht so ein bisschen Paparazzi-mäßig, schauen, was machen die denn da unten? Aber im Grunde kümmert sie nicht. Sollen die doch machen, was sie wollen. Unser Gott, er schaut herunter, aber es wird gesagt, er achtet auf die Menschen, auf alle. Insbesondere aber auf die, die ihr Vertrauen auf ihn richten und mit seinem Eingreifen rechnen. Siehe, des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er sie errette vom Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Es bleibt freilich ein Spannungsmoment. Betörend und verstörend. Gott greift ein, jawohl. Er greift aber auch manchmal nicht ein. Und wenn man über eine Sache wie Pakistan, über diese Flutkatastrophe oder über das Erdbeben in Haiti nachdenkt, dann sind sehr viele bemüht, irgendwie ja, Gott zu entlasten sogar. Und natürlich hat das alles auch mit dem großen Klimawandel zu tun, dass die Dinge global sich so verändern, dass die Monsunregen stärker werden, als sie früher gewesen sind und. Und ja, die Menschen, die bauen halt auch in Gegenden, wo man eigentlich nicht bauen sollte, weil man da weiß. Also es ist fast ein Stück Entlastung für Gott. Und dass wir Menschen es uns doch selbst zuschreiben wollen, weil wir mit dieser Frage nicht fertig werden, wie kann Gott so etwas zulassen? Und wenn es wirklich dieser Gott ist, der die Wasser zusammenhält, ist er dann auch der, der sie mal aus der Hand gibt und so etwas geschehen lässt? Das sind bedrängende und verstörende Fragen. Wie kann Gott so etwas zulassen? Gott greift auch manchmal nicht ein. Er greift nicht ein in die Naturgesetzlichkeiten und er greift auch nicht ein in all die Mechanismen, die wir Menschen wissend oder unwissend geschaffen haben. Wir können umgekehrt, und das ist wieder der Segen dran, auf die Naturgesetze bauen. Wir können damit rechnen, dass sie gelten. Wir können sie auch nicht einfach umgehen oder außer Kraft setzen. Aber wir dürfen, und das kommt auch in dem Psalm zum Ausdruck, und wir haben es auch gesungen, du bist groß, du tust große Wunder. Wenn wir mit einem Wunder rechnen oder auf ein Wunder hoffen, um ein Wunder beten, dann eigentlich um nichts anderes, als dass Gott die Naturgesetze außer Kraft setzt. Oder sie so einsetzt, dass etwas passiert, was nach normalem menschlichen Ermessen nicht passieren könnte. Und die Bibel gibt uns unzählige Beispiele dafür, dass wir damit rechnen sollen, dass wir darum beten sollen. Unser Gott ist der Erhaltergott, der auch versprochen hat, es werden nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, bis er die Erde erneuern wird. Und darauf dürfen wir hoffen, darauf dürfen wir setzen, trotz aller verstörenden und für uns nicht erklärbaren Dinge. Der Psalmbeter spricht über den Beziehungsgott. Dieser Gott schreibt Geschichte. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Gedanken der Völker. Aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich. Seines Herzens Gedanken für und für. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Mit diesem Gott kann und soll der Mensch eine Geschichte haben. Er ist der Gott Abrahams. Er ist aber auch der Gott von Abrahams Sohn Isaac. Er ist der Gott Jakobs. Er ist der Gott Peters und er ist auch der Gott Petras. Wir dürfen das für uns in Anspruch nehmen. Jawohl, dieser Gott will mit mir eine Geschichte haben, eine Beziehung eingehen. Gott möchte sich in unzähligen Biografien ausdrücken. Ich möchte fast sagen in Hagiografien, in heiligen Geschichten, weil jeder von uns ein heiliger Mensch sein soll, ausgesondert für Gott, für diese ganz spezielle Beziehung. Pascal hat sich mit seiner genauen Angabe der Tagesheiligen, als er seine Gotteserfahrung gemacht hat, hat sich in die Reihe der Christen vor ihm eingeordnet. Montag, 23. November, Tag des heiligen Clemens, Papst und Märtyrer, anderer im Martyrologium, Vorabend des Tages des heiligen Chrysogonos, Märtyrer und anderer. Er hat gemerkt, da sind ja viele vor mir gewesen, nicht nur Abraham, Isaac und Jakob, sondern auch andere, die auf diesen Gott vertraut haben und die Erfahrungen mit diesem Gott gemacht haben. Und er darf sich einreihen. Und wir dürfen uns einreihen. Und manchmal, wenn wir vielleicht selbst Zweifel haben und Dinge nicht verstehen, dann dürfen wir uns trotzdem einreihen in die Reihe derer, die vor uns ähnliche Zweifel vielleicht gehabt haben, Wunder erlebt haben und auf Gott vertraut haben. Der Psalmbeter spricht schließlich über den Rettergott. Gottes Auge ist in ständiger Bereitschaft zu helfen und zu retten. Siehe, des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er sie errette vom Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Auch wieder anders als der Gott der Deisten, der auf einen Hilfeschrei vielleicht antwortet mit, ja, hilf dir selbst. Gott begegnet uns als ein Gott, der eingreift, der rettet. Und da könnte man jetzt noch sehr, sehr viel dazu sagen. Ich möchte unser Augenmerk auf den Anfang des Psalms richten. Der Psalm 33 hebt mit der Aufforderung an, Gott zu preisen und zu besingen. Freut euch des Herrn, ihr Gerechten. Die Frommen sollen ihn recht preisen. Dankt dem Herrn mit Harfen. Lob singt ihm zum Psalter von 10 Saiten. Singt ihm ein neues Lied. Spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall. Das ist auch ein Unterschied. Den Gott der Pantheisten, den kann man nicht besingen. Wenn ich selbst ein Teil dieser Gottheit bin, dieses Göttlichen, was immer das ist, dieses göttlichen Prinzips, das alles durchdringt, dann gibt es kein personales Gegenüber, das ich besingen könnte. Den Gott der Deisten, den muss man nicht besingen. Der legt überhaupt keinen Wert darauf, dass wir ihn besingen. Der braucht unsere Loblieder nicht. Er ist der unbewegte Beweger, der sich auch nicht bewegen lässt durch das, was wir Menschen hier aufführen und vielleicht in großer Orchesteraufführung zu seinem Lob singen, interessiert ihn nicht. Den Gott, der uns beachtet, der uns ins Herz sieht, der uns rettet, diesen Gott, den sollen wir besingen. Und darum steht das sehr bewusst am Anfang des Psalms. Was der 33. Psalm noch nicht weiß, ist, dass der Gott, den wir besingen, nicht nur der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, sondern auch der Vater Jesu Christi. Der Schöpfergott, der Erhaltergott, der Beziehungsgott und vor allem der Rettergott ist uns in Jesus Christus ganz nahe gekommen. Gott ist nicht auf Distanz geblieben, from a distance, nein. Gottes Bereitschaft, Rettungsgeschichte zu schreiben, zeigt sich ganz besonders eindrücklich in der Passionsgeschichte. Und beim Lesen der Passionsgeschichte hat auch Pascal seine Bekehrung erlebt. Und das hat Niederschlag in seinem Memorial gefunden, in jenem Text im Futteral seines Rocks. Da steht unter anderem, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Jesus Christus, Jesus Christus, ich habe mich von ihm getrennt, ich habe ihn geflohen, mich losgesagt von ihn gekreuzigt. Möge ich nie von ihm geschieden sein. Nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, kann man ihn bewahren. Das Evangelium ist die gute Nachricht von Jesus Christus. In Jesus Christus begegnet uns der Schöpfergott. Ich kann das nur noch ganz kurz andeuten. Hebräer 1, Vers 2 wird von Christus gesagt, dass durch ihn auch die Welten geschaffen worden sind. In Jesus Christus begegnet uns der Schöpfergott. Und das wird auch deutlich, als er zum Beispiel den Sturm stillt. Er ist der, dem Wind und Wellen gehorchen. Natürlich, er hat all diese Prinzipien geschaffen. Er kennt sich aus, durch und durch. Er kennt das Programm, er kennt die Software. Und kann entsprechend eingreifen und sie verändern. Er ist der Herr auch über die Naturgesetze. Das wird in den Wundern, die er getan hat, immer wieder deutlich. In Jesus Christus begegnet uns der Schöpfergott. In Jesus Christus begegnet uns aber auch der Erhaltergott. An derselben Stelle im Hebräerbrief, der das All trägt durch sein mächtiges Wort. Ich glaube, das übersteigt unser Vermögen, das zu erfassen, dass Jesus Christus der ist, der das All trägt durch sein mächtiges Wort. Aber er trägt auch das Leben des Einzelnen. Er erhält das Leben des Einzelnen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Ich will euch erhalten. In Jesus Christus begegnet uns der Beziehungsgott. Und da könnte man jetzt all die vielen Begegnungsgeschichten im Neuen Testament, vor allem im Johannesevangelium, aufzählen. Wie Gott Beziehung zu uns sucht, in Jesus Christus uns ganz nahe kommt. Gleichnis vom verlorenen Sohn, eigentlich das Paradebeispiel dafür. Und in Jesus Christus begegnet uns schließlich auch der Rettergott, der durch seinen Tod am Kreuz Rettung und Erlösung vollbracht hat. Um noch einmal mit Pascals Worten zu sprechen, mögen wir von diesem Gott nie geschieden werden. Amen.